Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Holger Klaas. Er ist erster Polizeihauptkommissar in Hamburg und weswegen wir miteinander sprechen, er ist gleichzeitig der Bundesvorsitzende der Christlichen Polizeivereinigung. Herr Klaas, danke, dass ich bei Ihnen heute hier zu Gast sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich und bin dankbar für die Einladung, für die Möglichkeit des Gesprächs.
Herr Klaas, erstmal um ein Missverständnis zu beseitigen, erster Polizeihauptkommissar, Sie sind nicht der allererste Polizeihauptkommissar, den es hier in Hamburg gibt. Erklären Sie mal kurz, was hat es mit diesem Titel auf sich?
Das ist eine Amtsbezeichnung in der polizeilichen Laufbahn. Man fängt als im gehobenen Dienst als Kommissar an, dann wird man Oberkommissar, dann gibt es zwei verschiedene Hauptkommissare und dann das Spitzenamt des gehobenen Dienstes nennt sich dann erster Kriminalhauptkommissar. Das ist also die Endstufe des gehobenen Dienstes.
Also es gibt einige erste Hauptkommissare.
Genau, es gibt nicht nur einen.
Alles klar. Ja, wir treffen uns heute, weil wir ein bisschen sprechen wollen über das Thema Macht und damit zusammenhängt natürlich auch Gewalt. Das Gewaltmonopol in Deutschland liegt ja beim Staat. Und ich glaube, das ist gut aufgehoben. Da sprechen wir gleich noch genauer drüber. Ich erinnere mich noch, als ich ein kleiner Junge war, da hatte ich so zwei Berufswünsche. Ich wollte Müllabfuhrmann werden. Das war bei mir relativ schnell dann irgendwann vorbei, als ich wahrscheinlich den Geruch wahrgenommen habe. Und dann, ich glaube, es geht vielen Jungen so, ich wollte irgendwann auch mal Polizist werden. Ging Ihnen das auch ganz früh so? War der Wunsch bei Ihnen ganz früh schon verankert in der Kindheit?
Also ich weiß nicht, ob er mir so sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Aber es ist schon so, dass ich Polizeibeamter gespielt habe. Meine Oma hatte eine Polizeimütze irgendwie mal bekommen. Ich weiß nicht, wo sie herstammt. Die war irgendwo vergessen worden oder so. Eine ganz alte blaue Polizeimütze aus den 60er Jahren. Und die habe ich mir dann aufgesetzt und habe dann damit gespielt und mich so in die Rolle hineinversetzt. Das hat mir Spaß gemacht. Und so gesehen, ich habe auch immer schon als Kind einen sehr positiven Eindruck, ein positives Bild von der Polizei gehabt und von daher war das dann so ein Beruf, den ich angestrebt habe. Mein Großvater war übrigens auch Polizeibeamter. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, weil er sehr früh gestorben ist, aber der war Polizeibeamter in Hannover, war Schutzpolizist dort, hat dort gearbeitet und da habe ich die ein oder anderen Geschichten dann immer von ihm kolportiert bekommen. Selber habe ich ihn ja nicht mehr kennengelernt.
Was waren denn so die Beweggründe damals, als Sie vor der Berufswahl standen? Warum haben Sie sich für den Polizeidienst entschieden?
Also ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn, kann man schon so behaupten. Das war mir schon immer wichtig, dass Gerechtigkeit herrscht oder dass man zumindest so eine einigermaßen Gerechtigkeit herstellt. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, mich auch einzusetzen für andere Menschen. Ich finde es auch total wichtig, dass Regeln eingehalten werden und dass, ja, dass der Schwächere beschützt wird. Also es war so eine Gemengelage, so eine Mischung aus allem. Natürlich habe ich damals als Jugendlicher vieles noch sehr naiv gesehen und in einigen Sachen hat mich dann schon, die Realität dann eingeholt. Mhm. Aber von der Grundhaltung her, also der Gedanke, Verantwortung zu übernehmen, Hilfe zu leisten, zur Bewahrung des Friedens beizutragen in unserer Gesellschaft und diese Dinge, das waren schon Aspekte, die meinen Entschluss damals bestärkt haben, Polizist zu werden.
Es erinnert mich so ein bisschen, was Sie gerade sagen, an eine andere Aussage, die ich mal von Ihnen gehört habe oder gelesen habe, dass Sie gesagt haben, der echte Polizeidienst ist oft viel spannender und vielseitiger als das, was wir in den Krimis sehen. Das hat mich überrascht. Erklären Sie mir das.
Ich glaube, das habe ich mal in einem der Interviews vor ein paar Jahren gesagt. Das
kann sein.
Kann gut sein, ja, ja. Also in den Krimis wird die polizeiliche Arbeit immer sehr eindimensional dargestellt. Die Schutzpolizei kommt sowieso relativ schlecht weg, weil sie eigentlich nur immer neben dem Tatort steht und den Tatort bewacht, bis die Kriminalpolizei kommt.
Die Statisten in der Uniform, ne?
Genau, das ist natürlich ungerecht und trifft es auch überhaupt nicht, ne? Gerade ich habe beides gemacht. Ich habe im mittleren Dienst bei der Schutzpolizei gearbeitet und habe dann noch studiert und hatte dann die Möglichkeit gehabt, zur Kriminalpolizei zu wechseln. Also ich kenne beide Seiten. Und der Schutzpolizist ist derjenige, der immer als erster am Einsatzort ist, der immer als erster da ist und der dann gefordert ist, in Sekundenschnelle Maßnahmen zu treffen. Und das können völlig unterschiedliche Situationen sein. Das kann der Tatort eines Tötungsdeliktes sein, eines Gewaltverbrechens. Es kann ein schwerer Verkehrsunfall sein. Es kann auch eine anderweitige Situation sein, wo Hilfeleistung erforderlich ist. Und deswegen muss der Schutzpolizist auch sehr entscheidungsfreudig sein. Er muss relativ schnell die Situation einschätzen können und dann seine Maßnahmen treffen. Und wenn der Schutzmann nicht bei einem Tatort die Spuren vernünftig schützt und die Spuren Schutzmaßnahmen durchführt, dann kann die Kriminalpolizei später ihre Arbeit nicht machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man gut ausgebildete Schutzpolizisten hat, die als Erster am Einsatzort oder am Tatort dann alle wichtigen Maßnahmen treffen, um Spuren zu schützen, um die Ermittlungen zu erleichtern, Zeugen zum Beispiel zu gewinnen, ne? Zeugen festzustellen und all diese Dinge. Das ist so ganz vielfältig. Ich habe jetzt nur zu zwei, drei Gedanken gesagt. Aber es ist total vielfältig, was der Polizist vor Ort machen müssen kann und sollte. Und was wichtig ist für die polizeiliche Arbeit, auch wenn wir im Bereich des Strafverfahrens sind. Ne? Wir haben ja zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe der Polizei ist ja die Gefahrenabwehr und die Störungsbeseitigung. Und das andere ist die Strafverfolgung. Oft werden wir nur reduziert auf die Strafverfolgung. Aber vieles unserer Arbeit geht in den Bereich Gefahren abzuwehren. Was weiß ich, da fallen Dachziegel vom Dach und dann sperrt die Polizei die Straße ab, damit das keiner die auf den Kopf kriegt oder ein Baum stürzt um oder droht umzustürzen oder solche Dinge. Ne? Also dieser ganze Bereich der Gefahrenabwehr nimmt auch einen breiten Raum ein. Und das ist auch hauptsächlich der Bereich der Hilfeleistung, wo der Bürger uns braucht und wo wir dann gefragt sind, ordnend einzugreifen vor Ort. Und es ist für den Bürger natürlich auch ein schönes Gefühl, dann zu wissen, da kommt jetzt die Polizei und die nimmt das in der Hand, wenn man in einer relativ hilflose Situation ist. Mhm. Ne? Und da sehen Sie schon, das ist total vielfältig, der Beruf. Und beim Krimi, ja, da ist das immer oft dann nur der Statist, der daneben steht, dann kommen die Kommissare von der Kripo und er wird dann nur, ja, hol mal den Wagen oder so. Ne? Das ist ungerecht, das ist absolut ungerecht. Die Arbeit ist viel, viel, vielfältig.
Das haben wir also an dieser Stelle mal eindeutig geklärt. Ein Hoch auf den Schutzpolizisten. Wunderbar.
Absolut.
Herr Klaas, wenn wir über das Thema Gewalt sprechen, also auch körperliche Gewalt, da liegt ja das Gewaltmonopol beim Staat. Ich denke mal, Sie werden wahrscheinlich ein Verfechter sein, dass Sie sagen, da ist es auch gut aufgehoben, oder?
Ja, absolut. Also ein funktionierender Rechtsstaat braucht klare Regeln und da muss klar geregelt sein, wer Gewalt anwenden darf und vor allem auch unter welchen Bedingungen Gewalt angewandt werden darf. Bei uns ist das ja im Grundgesetz geregelt. Das Gewaltmonopol steht im Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und das Ganze schlägt sich dann auch in den Polizeigesetzen des Bundes und der Länder nieder und auch in der Strafprozessordnung. Es ist also genau definiert, wer Gewalt anwenden darf und auch in welchem Umfang und zu welchem Ziel. Und ganz wichtig ist, dass es eben ausschließlich der Staat darf, ne? Der vertreten wird durch seine Organe wie die Polizei oder die Justiz. Dass nur die das Recht haben, unter bestimmten Voraussetzungen Gewalt auszuüben. Wobei mir wichtig ist, nochmal zu sagen, diese Gewalt muss immer begründet sein. Sie muss also einen Grund haben, einen nachvollziehbaren Grund haben. Sie muss verhältnismäßig sein. Man darf nicht übers Ziel hinausschießen also. Und sie muss rechtsstaatlich überprüfbar sein. Ne? Wir erleben ja teilweise, dass das Gewaltmonopol in Frage gestellt wird. Gerade so bei extremistischen Gruppen oder auch im Bereich der organisierten Kriminalität. Oder manchmal richten sich in bestimmten Bereichen Bürgerwehren ein, die das Recht in die eigene Hand nehmen wollen. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man immer wieder deutlich macht, dass eine zentrale Säule des Rechtsstaats eben das Gewaltmonopol des Staates ist, um eben die Sicherheit und den Frieden und die Gerechtigkeit für alle Bürger zu gewährleisten.
Sie sind ja auch als christliche Polizeivereinigung international verknüpft. Genau. Haben Sie beispielsweise Kontakt auch mit Kollegen aus den Vereinigten Staaten? Da ist es ja nun ganz anders. Da kann ja, ich sag mal, vereinfacht gesagt, jeder, der möchte, eine Waffe mit sich rumtragen. Gibt es da Austausch über diese?
Ja, wir sind ja von der christlichen Polizeivereinigung in Deutschland. Es gibt auch noch eine in der Schweiz und in Österreich. Deswegen sage ich es. Also im deutschsprachigen Raum gibt es drei. Und wir sind als CPV Deutschland Mitglied in der ICPF, nennt sich das, International Christian Police Association. Das ist so eine internationale christliche Polizeivereinigung, die eben alle Polizeivereinigungen der Länder, wo es welche gibt, vereinigt. Ja, wir gucken ja immer mit unseren europäischen Augen nach Amerika und versuchen auch die unsere Verhältnisse auf Amerika zu übertragen. Amerika ist schon sehr speziell, das darf man nicht vergessen. Dort hat man eine Gesellschaft, bei der es zu einem Grundrecht gehört, Waffen zu tragen. In einigen Staaten ist es irgendwie sehr stark eingeschränkt, in manchen ist es liberaler. Aber es ist ein Grundrecht, ein Verfassungsgrundsatz. Das ist schon mal eine Besonderheit, dass die Menschen bewaffnet sein dürfen. Und das führt natürlich dazu, dass Polizisten dort auch in ganz andere Situationen hineinkommen können als in Deutschland. Und eine Besonderheit in Amerika ist auch, dass die Kollegen dort oft alleine unterwegs sind. Während bei uns ist ja eigentlich der Standard ist, dass wir zu zweit Dienst machen. Und die ständige Befürchtung, dass jemand plötzlich eine Waffe zieht, das macht den Beruf natürlich noch deutlich gefährlicher. Man muss bedenken, dass das Ganze ja historisch gewachsen ist. Es gibt ja nicht wenige Landstriche in Amerika, in dem weiten Land, wo der nächste Sheriff wirklich weit weg ist. Und darum ist der Gedanke dieses Bürgerrechts eben, dass der Bürger in die Lage versetzt wird, sich und seine Familie zu verteidigen, wenn er angegriffen wird und wenn er eben sehr lange auf polizeiliche Hilfe warten muss, ne? Wir sehen in einigen deutschen Städten jetzt den umgekehrten Weg, dass das Mitführen von Waffen verboten wird an bestimmten gefährlichen Orten, an Hauptbahnhöfen oder
Messer
so.
Messer wahrscheinlich dann in erster
Messer,
Linie.
Messer, ja, oder Waffen insgesamt. Jetzt in Hamburg hatte ich gelesen, ist das Mitführen auch von Schutzspray im öffentlichen Personennahverkehr jetzt verboten worden. Das ist natürlich zweischneidig. Also wir empfinden das teilweise als kontraproduktiv, weil das Ganze ist ja kaum zu kontrollieren. Man kann nicht alle Menschen, die am Hauptbahnhof an- und aussteigen, kontrollieren. Und die Erfahrung lehrt ja, dass Gewalttäter sich kaum daran halten, Waffen nicht mitzuführen. Der brave Bürger hält sich dran und ist dann aber, und das ist das Problem, in gefährlichen Situationen selber schutzlos, weil er keine Waffe mitführt. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Messern, aber ich denke zum Beispiel an Reizgas, an diese Sprays, die man in die Tasche steckt und mit denen man sich gegen Übergriffe wehren kann. Und solche Dinge, ne? Die darf man dann ja auch nicht mitführen. Also es ist eine vielschichtige Geschichte. Und es ist nicht die einfache Lösung, jetzt zu sagen, ja, man darf keine Waffen mitführen, dann wird alles friedlich. Nee, es ist ja jetzt auch schon verboten, Menschen abzustechen und die Strafandrohung für Mord und ist ja auch relativ hoch. Und trotzdem passiert es ja. Also das zeigt ja, dass Gesetze von Gewalttätern nicht ernst genommen werden. Ne? Und die Strafandrohung kann noch so hoch sein, das interessiert die gar nicht. Und das Mitführen von Waffen in diesen Waffenverbotszonen zum Beispiel ist ja eine Ordnungswidrigkeit. Also wenn ein Gewalttäter schon der lebenslange Freiheitsstrafe eines Mordes nicht abschreckt, dann wird ihm die Ordnungswidrigkeit und 20 Euro Verwandlungsgeld auch nicht abschrecken. Ne?
Herr Klaas, Sie selbst stehen kurz vor Ihrer Pensionierung, blicken also auf einige Jahrzehnte Polizeidienst zurück. Können Sie sich noch an Ihre erste Erfahrung mit Gewalt im Polizeidienst erinnern?
Also, es ist, ich Gott sei Dank habe ich sehr selten so ganz brutale Situationen erlebt, muss ich sagen. Zwar viele Situationen konnte man auflösen, indem man mit den Menschen gesprochen hat. Ein alter Grundsatz ist ja, die Waffe des Schutzmanns ist das Wort. Ne? Aber es gab schon Situationen, die unter die Haut gingen. Also ich erinnere mich an einen Einsatz nach einem Fußballspiel. Ich glaube, es war St. Pauli. Auf dem Platz vor der Davidwache, wo eben ganz viele Fußballfans oder insbesondere eben auch Gewalttäter aus dem Bereich Sport sich dann aufgepelzt haben und anfingen mit Steinen, die aus dem Pflaster genommen wurden oder auch mit Flaschen auf die Polizei zu werfen. Und ich war damals junger Bereitschaftspolizist und war da eingesetzt. Und das war schon eine sehr heftige Erfahrung. Die Kollegen neben mir teilweise wurden getroffen, brachen zusammen. Da war eine Schlange von Rettungswagen. Wie am Taxenstand wurden die abgerufen und mussten die Kollegen ins Krankenhaus bringen. Das war schon ein Gewaltexzess, der mich sehr eindrucksvoll und sehr eindrücklich, der mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Und die Flaschen, die Steine flogen. Meine Lederjacke war nachher blutverschmiert und ich war völlig fertig, als ich nach Hause kam irgendwann, und Meine Frau war total entsetzt, als sie meine Lederjacke sah. Und ich habe damals habe ich gesagt, ich kündige an dem Abend, ja, als ich, oder in der Nacht. In der Nacht, als das war mitten in der Nacht, kam ich einfach nach Hause. Da hatte ich gesagt, ich kündige. Warum tue ich mir das an? Wofür setze ich hier meine Gesundheit aufs Spiel? Aber ich muss zugeben, am nächsten Morgen, nachdem ich drüber geschlafen hatte und als die Jacke wieder gereinigt war von meiner lieben Frau, dann ja, ich bin da dabei geblieben.
Aber trotzdem würde ich gerne noch mal nachfragen, gab es da noch eine psychologische Aufarbeitung hinterher oder irgendwas? Wurden Sie allein gelassen mit Ihren Gefühlen da? Wie sah das aus?
Also ich habe ja in den 80er Jahren angefangen bei der Polizei und habe festgestellt, dass man diesen Bereich der Fürsorge, gerade nach traumatisierenden oder potenziell traumatisierenden Ereignissen, immer mehr professionalisiert hat. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die eingezogen wurden, um die Kollegen da an die Hand zu nehmen. Es gibt die Möglichkeit, und das findet eigentlich in der Regel am meisten statt, dass man sich einfach mit den Kollegen seiner Einsatzdienststelle unterhält, das austauscht, über die Dinge redet und das so verarbeitet. Man hat ja gemeinsam etwas erlebt. Man ist ja Teil einer Gefahrengemeinschaft und dann tauscht man sich darüber aus. Und das ist in der Regel so das, was reicht, wo man dann das auch verarbeitet hat und dann ist es weg. Ne? Oder taucht dann nur noch als Erinnerung auf, aber es bedrückt mich nicht mehr. Es löst keine posttraumatische Belastungsreaktion aus. Ne? Aber es gibt auch Situationen, wo es weitergeht und wo wir zum Beispiel auch solche geschulten Kollegen haben, die dann geholt werden. Die sind in Rufbereitschaft, werden dann geholt. Gerade auch wenn so furchtbare Ereignisse waren, wo auch Kollegen schwer verletzt wurden oder getötet wurden, da ist das dann eigentlich Standard, dass diese Einheit geholt wird von den Kollegen, die dann ausgebildet sind. Wir haben Polizeiseelsorger, die auch immer wieder unterstützend tätig werden in dem Bereich. Ja, und dann gibt es Polizeipsychologen bei der Polizei. Also es ist vielfältig. Man hat da im Laufe der Jahre wirklich ein sehr gutes System der Hilfe für Kollegen aufgebaut. Als ich damals anfing, war das alles noch in den Kinderschuhen. Ne? Da hatte man mehr so die Auffassung, so ein echter Kerl, ein echter Polizist, der muss sowas verarbeiten können, sonst ist er falsch am Platz. Aber da hat sich ja in den Laufe der Jahre wirklich viel getan. Und das ist wirklich sehr, sehr ausentwickelt und sehr, sehr gut, was da läuft in dem Bereich.
Sie hatten Ihre Frau, Ihre Ehepartnerin schon erwähnt, die Ihnen damals dann die blutverschmierte Jacke wieder sauber gemacht hat. So, ich kann Sie jetzt leider nicht selber direkt fragen, es wäre sicherlich spannend, aber vielleicht können Sie mir auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Was bedeutet es für einen Ehepartner, wenn der andere Teil im Polizeidienst ist? Also ich stelle mir das teilweise durchaus herausfordernd vor, oder?
Ja, also meine Frau leidet immer mit. Ne? Und wenn ich besondere Einsätze hatte, und teilweise wusste ich das ja vorher, dass besondere Einsätze anstehen, nicht jeden Einsatz wird man so hineingeworfen, das gibt es aber auch, dann habe ich ja mit meiner Frau auch für diese Einsätze gebetet. Wir beide sind Christen und das ist natürlich schön, wenn man seine Sorgen und Nöte und auch Befürchtungen und auch den Wunsch um Weisheit und Souveränität in der Amtsausübung Gott hinlegen kann und ihn bitten kann, dass er dabei ist, dass er einem hilft, dass er einen stärkt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Meine Frau hat teilweise auch echt Angst ausgestanden bei manchen Einsätzen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und sie hat das da echt nicht immer leicht gehabt. Aber sie ist mir ein ganz wertvoller und wichtiger Partner immer gewesen, mich dann auch auszutauschen. Also wir haben über die dienstlichen Dinge hinterher oft gesprochen auch. Und das hat mir auch immer sehr geholfen. Das ist dann wieder so die normale Welt zu Hause, ne? Wo man dann aufgefangen wird, wo die Ehefrau ja auch ein ganz wichtiger Ratgeber ist. Ne?
Gab es auch irgendwie Verabredungen zwischen Ihnen, dass Sie gesagt haben, mit dir spreche ich über bestimmte Dinge nicht, um dich nicht zu belasten? Oder gab es diese Tabus nicht? Oder gab es da auch Schutzräume?
Ja, es gibt, also man muss ja nicht alles immer bis ins letzte Detail schildern. Jeden Tatort, jedes Gewaltverbrechen, was man gesehen hat. Und ich weiß ja auch, wo die Grenzen meiner Frau sind. Und was sie, es macht keinen Sinn, wenn ich mich entlaste und sie damit belaste. Ja. Ne? Da haben Sie vollkommen recht. Und deswegen ist das immer auch eine Frage, wie viel muss ich jetzt erzählen, um eine Situation zu schildern? oder meine Gefühle zu schildern, die ich da gehabt habe. Da musste wirklich nicht immer alles bis ins Detail dann dargestellt werden. Mhm. Also das wäre auch ungerecht, finde ich, wenn man dann seinem Ehepartner, der ja auch gar nicht dafür ausgebildet ist, mit solchen Dingen umzugehen, wenn man ihn dann übermäßig belastet mit diesen Gedanken. Das ist dann eher was, was man unter Kollegen bespricht.
Kommen wir noch mal zurück zum Thema Gewalt, im speziellen Gewalt in Deutschland, Herr Klaas. Ich erinnere mich noch an Zeiten zurück, das war so, da war ich Grundschüler, da waren Ihre Kollegen noch damals in dieser beige-grünen Uniform unterwegs, ohne Schutzweste, im Sommer mit einem leichten, vielleicht auch kurzärmigen Hemd. Wie gesagt, Schutzweste hat man damals nicht gesehen. Wenn ich heute in meiner Stadt Berlin, wo ich lebe, unterwegs bin, ich kann mich nicht erinnern, ob ich überhaupt mal einen Streifenbeamten oder auch bei einer Fahrzeugkontrolle einen Ihrer Kollegen gesehen habe ohne diese Schutzweste. Also da hat sich doch einiges verändert offensichtlich über die Jahrzehnte in Deutschland. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt?
Ja, das ist wahr, ne? Also als ich noch bei der Schutzpolizei gearbeitet habe, und das war so bis Mitte der 90er Jahre, da habe ich, wie Sie es sagen, das beige Hemd, das bambusfarbene Hemd und die beige Hose. Und dann hatte ich meine Schusswaffe dabei und ein paar Handschellen. Das war das alles. Ne? Mehr habe ich nicht benötigt. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich in einer Art und Weise so attackiert wurde, dass ich eine Schutzweste gebraucht hätte. Und heute gehört die Schutzweste ja bei vielen eben als wichtige Sicherheitsmaßnahme dazu. Ich habe gerade mit einem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen gesprochen, der sagte, sogar auf Weihnachtsmärkten und auf Volksfesten muss die Schutzweste verbindlich getragen werden. Das ist dort Pflicht und ist angeordnet. Und das zeigt ja auch eine gewisse Entwicklung an. Ne? Sie bietet natürlich einen essentiellen Schutz vor Messerattacken und Schussverletzungen. Aber wenn ich jetzt an diesen furchtbaren Anschlag da auf den Islamkritiker auf dem Mannheimer Marktplatz denke, wo dann unser einschreitender Kollege Ruben Lauer, wo sie ihm nicht geholfen hat. Ne? Er wurde direkt in den Hals gestochen und verstarb dann ja relativ schnell. Also sie bietet auch nur bedingten Schutz. Mhm. Und im Grunde ist sie auch das Tragen der Schutzweste und dass die Notwendigkeit ist ein klarer Ausfluss der Zunahme der Gewalt, schweren Gewaltverbrechen, der Zunahme der Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte, der Akzeptanz auch. Ne? Die Zahl der Angriffe auf Polizisten hat deutlich zugenommen. Und die Bedrohungslage an sich ist ja auch komplexer geworden. Ne? Auch durch den islamistischen Terrorismus oder durch Amokläufe und diese Dinge. Da hat sich einiges bei uns in unserem Land ja zum Negativen verändert. Ne? Also die Kollegen sagen immer, ja, wenn man die Sicherheit des Staates nicht an der Grenze verteidigt, dann muss man ihn im Innern in den Städten verteidigen. Und ich glaube, da ist was Wahres dran.
Mhm. Liegt es tatsächlich nur an der Gewalt, die, ich sage jetzt mal, aus dem Ausland zu uns kommt? Jetzt sind Sie und ich keine Soziologen. Wir können wahrscheinlich an manchen Stellen nur ein bisschen mutmaßen. Aber wie sind Ihre Beobachtungen? Woran liegt es? Warum haben wir diese Zunahme an Gewalt in Deutschland?
Also das ist natürlich auch eine Entwicklung, die vielschichtig ist. Also es ist ja so, dass Menschen aus Schweden, aus Italien oder anderen europäischen Ländern total problemlos sich bei uns integrieren und es total unproblematisch ist, mit denen umzugehen. Aber wir leben eben auch durch eine Zuwanderung, gerade aus den arabischen Staaten, dass zum Beispiel unsere Kolleginnen überhaupt nicht respektiert werden, ne? Dass sie Probleme haben, sich durchzusetzen. Die werden teilweise gar nicht angeguckt, wenn man als Mann und Frau, als Polizist und Polizistin mit diesen Menschen spricht, weil man eine Maßnahme durchsetzen muss, dann gucken die nur den Kollegen an und ignorieren komplett die Kollegin. Ne? Da fängt das ja schon an. Und dann ist es teilweise so, das gehört auch zur Wahrheit, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer kulturellen Prägung, und da sind wir eben auch gerade stark in diesem arabischen Raum, die unsere Gesellschaft oder unsere Gesellschaftsformen an sich ablehnen, die einen anderen Staat sich wünschen. Wir haben ja hier in Hamburg auch schon große Demonstrationen gehabt, wo ein Kalifat gefordert wurde oder so. Es gibt eben da doch nicht wenige, die uns ablehnen, uns als westliche Dekadenz, ne, als Vertreter einer westlichen Dekadenz. Zum Beispiel das Phänomen, dass jetzt Rettungskräfte angegriffen werden, also Feuerwehr und Rettungskräfte. Das kannten wir überhaupt nicht früher. Das gab es gar nicht, weil in unserer abendländischen Kultur sind das ja unsere Helfer, die Feuerwehr und die Rettungssanitäter. Und dass solche Menschen jetzt auf einmal angegriffen werden, war eine völlig neue Erfahrung und hat was damit zu tun, dass sie als Vertreter in ihrer Uniform, als Vertreter unseres säkularen Staates wahrgenommen werden.
Bitte verorten Sie das noch mal so ein bisschen. Es ist ja, ich sag mal, nicht die Mehrheit der Menschen, die in unser Land kommt, die hier Straftaten begehen und gewalttätig werden.
Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das noch mal ansprechen. Also wir haben ja 30% ungefähr Menschen mit Migrationshintergrund hier zum Beispiel in Hamburg. Und nicht wenige bereiten überhaupt keine Probleme. Ne? Das darf man nicht vergessen. Andererseits gehört es zur Wahrheit dazu eben, dass auch das kann man auch in der polizeilichen Kriminalstatistik nachsehen, dass eben überdurchschnittlich und teilweise deutlich überproportionale Straftaten durch Ausländer im Bereich zum Beispiel der Sexualdelikte, der Gewaltverbrechen begangen werden. Ne? Gruppenvergewaltigung, auch ein Phänomen, was wir so in der Form bislang gar nicht kannten. Und ich selber, also in meiner Gemeinde, wir haben 26 Nationen bei uns in der Gemeinde. Und mein bester Freund ist, oder einer meiner besten Freunde ist Ägypter. Ich bin mit dem Perser befreundet und so weiter. Also da sieht man schon so, wie das später mal im Himmel sein wird, wo alle Nationen zusammensitzen. Ne? Und die Bibel sagt ja auch, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, unsere Nationalität im Himmel ist. Es ist Teil der Wahrheit, dass wir da ein Problem haben. Und das sieht man ja auch. Ich glaube, das sieht jeder, der sich zum Beispiel die YouTube-Videos anschaut von den Silvester-Krawallen oder den antisemitischen Demonstrationen, die teilweise jetzt stattfinden im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt und dem Überfall auf Israel, diesen Massaker. Es gehört so weit dazu und ich finde es auch wichtig, dass man über diese Dinge redet. Ne? Aber es darf nicht in einer Form geschehen, die dann so pauschalisierend alle Ausländer in eine kriminelle Ecke stellt. Das wäre unredlich, das wäre absolut nicht in Ordnung und das würde ich auch zurückweisen. Man muss das schon sehr differenziert betrachten. Es gehört aber auch dazu, dass man eben offen über diese Dinge redet und man darf da keine Tabuzonen aufbauen, finde ich. Ne? Das gehört ja zu unserer Lebenswirklichkeit als Polizisten dazu. Ne?
Danke nochmal für diese Klarstellung. Herr Klaas, lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu unserem Kernthema unseres Interviews. Als Polizist wenden Sie im Namen des Volkes Gewalt ein. Jetzt fällt vielleicht dem ein oder anderen die Bibelstelle ein. Ja, wenn ja einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch noch die linke hin. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, das war ja damals in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren war das ja ein ganz großes Thema auch. So erinnere ich mich im kirchlichen Raum. Ich bin ja auch damals auch schon dabei gewesen bei den Einsätzen in Gorleben und in Wackersdorf und was damals alles so an Einsätzen auf uns einprasselte als Bereitschaftspolizei. Und da waren teilweise, wurden die unterschiedlichsten Positionen vertreten. Also einerseits lehrt uns die Bibel, dass wir Frieden suchen sollen, dass wir Böses nicht mit Bösen vergelten sollen und so weiter. Aber andererseits ist es eben auch so, dass die Bibel ganz klar, also zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 13, die Obrigkeit eingesetzt hat. Ne? Dort heißt es, dass die Obrigkeit ihr Schwert nicht umsonst trägt. Ne? Also, oder da steht auch, sie handelt im Auftrag Gottes. Ne? Und dir zugute. Und der das Gute tut, der muss sich nicht fürchten, sondern wer das Schlechte tut. Und so weiter. Das wird also gerade in der Stelle ist es dreimal wird es wiederholt. Sie handelt im Auftrag Gottes. Ne? Sie ist ein Vertreter des Staates im Dienst und im Auftrag Gottes. Also da wird ganz klar unterschieden. Mhm. Martin Luther hat ja diese zwei Reiche Lehre entwickelt und hat gesagt, ja, das sind unterschiedliche Welten. Das ist einmal das weltliche Reich und dann das geistliche Reich. Ne? Das geistliche Reich betrifft den Glauben und wie wir als Christen uns verhalten sollen, wie wir leben sollen, unsere persönliche Beziehung zu Gott. Mhm. Während das weltliche Reich, und wir sind ja nun mal auf dieser Welt mit ihren ganzen Problemen, und das Böse ist ja auch präsent, dass wir hier die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhalten sollen. Und in diesem Sinne hat die Polizei eine wichtige Aufgabe in diesem weltlichen Reich, um Recht und Ordnung zu sichern. Sie ist sogar ein Werkzeug Gottes, um Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde zu gewährleisten. Wobei ganz wichtig natürlich, Gewalt muss immer gezielt und verhältnismäßig sein. Und ne, sie dient ja immer dem Ziel, Schlimmeres zu verhindern. Darum geht es ja. Ne? Es geht nicht um Prügelorgien oder solche Dinge, sondern es geht um das Gezielte. Und die Gewalt wird ja in der Regel auch angedroht vorher. Das ist auch vorgeschrieben in den Gesetzen. Und sie dient ja immer dazu, eine Maßnahme durchzusetzen, eine polizeiliche, eine rechtmäßige Maßnahme durchzusetzen, mit dem Ziel, Schlimmeres zu verhindern oder eben um den die Strafverfolgung zu gewährleisten oder was auch immer, ne, bei einer Festnahme zum Beispiel, wenn jemand sich gegen die Festnahme wehrt, dann geht es darum, dass jemand einer gerechten Strafe zugeführt wird. Ne? Also einem ethisch, moralisch hohen Ziel.
Ich habe Nachrichten vor Augen. In erster Linie fallen mir welche aus den Vereinigten Staaten von Amerika ein, wo es ja einzelne Berichte gab von Kollegen von Ihnen, die unangemessene Gewalt ausgeübt haben, wo Menschen auch zu Tode gekommen sind, wo man hinterher klar und deutlich gesehen hat, das wäre nicht nötig gewesen. Das hat wirklich das Maß überschritten. Warum hören wir eigentlich so wenig davon in Deutschland? Warum gelingt Polizeiarbeit in Deutschland so gut? Also diese Eindämmung des Maßes von Gewalt, sag ich jetzt mal, wirklich das richtige Maß zu finden. Woran liegt das? Liegt das an Ihrer an einer guten Ausbildung, die Sie genossen haben? Was ist das in Anführungszeichen Geheimnis davon?
Es ist natürlich schwierig, so die Polizeiarbeit in Amerika zu bewerten. Und oft sieht man ja auch nur Sequenzen. Wir kennen das auch aus Deutschland. Da wird dann eine gewisse Sequenz nur gezeigt und man weiß gar nicht, was in der Vorgeschichte passiert ist. Aber ja, es gibt auch immer wieder Fälle, wo unverhältnismäßige Gewalt angewandt wird. Das gehört ja auch zu weit dazu. Da muss man sich auch zu stellen und muss sich Gedanken machen, woran liegt das? Ich weiß nicht, es kann Teil einer gewissen Prägung sein. Vielleicht ist es in Amerika einfach ein bisschen ruppiger, ein bisschen rauer, dass die Lebenswirklichkeit so, gerade weil eben Waffen getragen werden und so weiter. Aber wir haben auch große Unterschiede in der Ausbildung, das muss man auch sagen. Bei uns dauert die Ausbildung zum Polizeibeamten 3 Jahre für den mittleren Dienst oder das Studium oder 2,5 Jahre und die Ausbildung für den gehobenen Dienst 3 Jahre, also 6 Semester Studium. Das ist nicht zu vergleichen mit der Ausbildung in Amerika, wo Polizeibeamte oft sind es ehemalige Militärangehörige, die dann bei der Polizei eingestellt werden und die dann teilweise nur ein paar Monate eine Ausbildung genießen und dann in den Dienst genommen werden, um dort tätig zu werden. Also da gibt es schon große Unterschiede, glaube ich, was die Ausbildung betrifft. Und die Ausbildung ist ja das A und O, dass man den Menschen wichtige Dinge mitgibt und vermittelt, die nachher die Berufsausübung, die sie dann befähigt, den Beruf auch vernünftig auszuüben und auch die Sensibilität für die Menschenrechte und die Menschenwürde und diese ganzen Dinge. Das ist ja auch ein Schwerpunkt unserer Ausbildung.
Hand aufs Herz, ich möchte nicht, dass Sie sich jetzt vor dem Mikrofon um Kopf und Kragen reden, aber gab es mal eine Situation, wo Sie in der Gefahr standen, dass Ihnen mal beinahe die Sicherungen durchgebrannt wären, dass Sie, ich sag mal, sprichwörtlich zurückgeschlagen hätten?
Vereinzelt gab es Situationen, wo klar, das wäre nicht ehrlich, wenn man das nicht sagen würde. Es gab Situationen, wo ich auch so an der Grenze war und dachte so, ups, jetzt pass auf, lass dich nicht hinreißen. Ne? Weil wir sind die Menschen, wir haben Emotionen. Und gerade wenn man, ich habe ja vorhin diesen Einsatz beschrieben, vor der Davidwache auf dem Spielbudenplatz, wenn man dann sieht, dass reihenweise die Kollegen verletzt werden und der Mob auf der Straße sich austobt und es staut sich ja dann auch eine Aggressivität an. Ne? Man ist ja nicht emotionsfrei. Und wenn man dann einen von diesen Krawallmachern dann zu fassen kriegt, dann muss man schon sehr professionell damit umgehen und sagen, so jetzt bleibe ich aber trotzdem dabei, dass er nicht einer übermäßigen Gewalt ausgesetzt wird, wenn ich ihn jetzt festnehme. Ne? Das ist auch eine ethische Herausforderung. Ne? Und das ist eindeutig auch nicht immer einfach. Aber das ist unser Anspruch als Polizeibeamte, dass wir da eben unsere Emotionen zurückstellen. Das Gleiche gilt übrigens auch im Umgang mit Sexualstraftätern. Ne? Gerade so, was so Sexualstraftaten an Kindern angeht. Da sind wir, gerade wenn wir Väter sind, wir beide sind ja Väter auch. Ich werde bald Großvater sogar. Und das ist etwas, was auch unsere Gesellschaft ja zutiefst verachtet. Und auch diese Menschen, die sowas tun, sich an kleinen Kindern vergreifen. Und auch da sind wir als Polizeibeamte und gerade auch als Christen in der Polizei gefordert, dass wir sie auch dann trotzdem als Menschen sehen, dass wir die Menschenwürde respektieren, dass wir sie eben nicht verachten, sondern auch professionell und in einem Anstand mit ihnen umgehen. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Das wäre nochmal so ein anderes Beispiel, wo es dann nicht um Gewalt in dem Sinne geht, aber wo wir gefordert sind als Polizeibeamte, auch an unsere emotionalen Grenzen zu gehen, ne, und zu sagen, so jetzt, das ist zwar alles total widerlich, und der Mensch hat Widerliches getan, aber trotzdem ist er, ja, die Bibel sagt, ein Ebenbild Gottes und hat seine Menschenwürde und ich behandle ihn so, wie sich das gehört. Ne.
Auch wenn es vielleicht nicht immer leicht fällt, klar. Mhm. Für mich verbindet sich mit dem, was Sie erzählen, noch mal so ein bisschen die Frage, braucht es eine bestimmte mentale Konstitution, bestimmte Voraussetzungen? Was sollte ich mitbringen für den Polizeidienst? Und wann sollte ich es mir vielleicht eher überlegen, ob ich der Geeignete oder die Geeignete dafür bin? Was sind da so Ihre Erfahrungen?
Ja, also definitiv braucht man eine bestimmte mentale Konstitution. Ne? Polizisten müssen unter extremem Stress ruhig und besonnen bleiben und ihre Maßnahmen treffen. Sie müssen, wie sagt man immer so schön, einen kühlen Kopf bewahren in brenzligen Situationen. Cool bleiben, wie junge Leute sagen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Frage des Charakters natürlich und der Persönlichkeit. Darauf wird auch geachtet bei der Einstellung, dass man versucht, solche Menschen auch auszuwählen, was nicht so einfach ist, weil man in die Menschen ja nicht hineingucken kann. Und dazu gehört aber eben auch eine fundierte Ausbildung, regelmäßige Trainings, die wir machen, manche Bewegungen, die wir ritualisieren, gerade also auch bei der Schießausbildung, wenn wir Angriffe üben und all diese Dinge.
Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Ritualisierung von Übungen? Was muss ich mir darunter vorstellen? Können Sie mir das ein bisschen klar machen?
Ja, wir bereiten uns ja auch auf Extremsituationen vor, zum Beispiel ein Messerangriff. Oder jemand, der mit der Schusswaffe uns gegenübersteht auf einmal und uns bedroht oder schießt sogar und vielleicht schon Menschen erschossen hat. Für all diese Dinge müssen wir vorbereitet sein und die trainieren wir ja auch im Vorwege. Und da ist es eben wichtig, dass man dann nicht lange überlegen muss, sondern dass einerseits das rechtliche Fachwissen präsent ist, ne, die Grenzen und die Möglichkeiten, die sich dann eröffnen, nach rechtlichen Gesichtspunkten. Und das andere, dass wir nicht lange überlegen müssen, wie handle ich denn jetzt? Sondern es muss die ganzen Griffe zur Waffe, entsichern der Waffe, Schussabgabe, schauen, erstmal zwei Schuss vielleicht abgeben, dann schauen, habe ich ihn getroffen, dann vielleicht nochmal und schießen. Dass man eben versucht, auf Arme und Beine zu schießen und den Menschen nicht zu töten, sondern nur kampfunfähig oder angriffsunfähig zu machen. Und diese ganzen Dinge, das kann man ja trainieren. Ne? Das ist sogar ganz wichtig, dass man das trainiert. Also nicht nur, dass man trainiert, dass der Polizeibeamte sehr zielgenau schießt, das ist natürlich auch wichtig, dass er dann auch das trifft, was er anvisiert. Aber auch der Umgang mit Gefahrensituationen. Wir haben zum Beispiel auch so ein Schießkino. Ich erinnere mich an eine Situation, da geht man dann in diesem Schießkino durch so einen Keller. Das wird auf Film, wird dann so dargestellt. Ne? Und ist auch spannend. Und man weiß, dass da ein bewaffneter Gewalttäter lauert in diesem Keller, der festzunehmen ist. Und der schon mehrere Menschen getötet hat. Und dann geht man so durch diesen Keller und auf einmal kommt um die Ecke eine Putzfrau mit so einem Feudel in der Hand. Ne? Und das ist dann auch so eine Trainingssache, dass man dann nicht schießt, ne? Sondern dass man dann eben nicht schießt. Ja. Und so kann man vieles trainieren, dass man dann die Ruhe bewahrt, dass man nicht voreilig Gewalt anwendet oder in diesem Fall sogar schießt. Menschen dann zu Schaden kommen, Unbescholtene oder unschuldige Menschen dann noch zu Schaden kommen. Ne? Sondern dass die Gewalt, und das ist ja unser Thema, die Gewalt, die wir anwenden, immer verhältnismäßig und auch genau dosiert ist.
Und zur Wahrheit, und das zeigt ja auch den Respekt, den die meisten Ihrer Kollegen, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, auch gegenüber der Gewalt haben, gehört ja auch, dass es Kollegen von Ihnen gibt, habe ich schon mal jemanden interviewt, die dadurch, dass sie, weil sie in dieser entsprechenden Gefahrensituation oder Gefahrenabwehrsituation waren, jemanden erschießen mussten, ja durchaus auch durch so ein Erlebnis auch dienstunfähig werden können. Mhm. Ne?
Ja, ja, das ist das genau das Thema, ne? Der posttraumatische Belastungsreaktion, die teilweise erst Jahre später ausbrechen kann. Also ich kenne solche Beispiele. Sie kommt nicht oft vor, aber sie kommt vor. Und das ist eine ganz bedrückende Geschichte, wenn dann ein Polizeibeamter auf einmal nach Jahren immer wieder ein traumatisierendes Erlebnis im Traum vor sich sehen oder in Einsatzsituationen. Auf einmal sieht man das wieder vor sich, wie das gewesen ist. Ne? Mhm. Und das ist, deswegen ist es ganz wichtig, dass man eine starke mentale Resilienz hat, auch als Polizeibeamte, um mit diesen emotionalen Folgen dieser Erlebnisse umzugehen, damit es eben keine psychischen Spuren hinterlässt. Deswegen sind diese Gespräche auch wichtig, denke ich, so mit den, dass man sich austauscht, dass man das abgeben kann, ein Stück weit. Und was man nicht vernachlässigen darf, auch ein starkes persönliches Wertefundament und eine klare Berufsethik helfen natürlich auch, die Herausforderungen des Berufs zu bewältigen.
Ja. Wenn wir über das Thema Gewalt sprechen, ist mir noch so der Gedanke gekommen, und das wollte ich Sie gern mal fragen. Kann Gewalt möglicherweise auch ein Akt der Liebe sein? Immerhin schützen Sie ja auch andere Täter davor, möglicherweise noch schlimmeres Leid zu begehen, oder?
Ja, also Gewalt ist bei der Polizei nie Selbstzweck und nie aus sich heraus, sondern sie dient ja immer dazu, Menschen zu schützen. Und sie ist immer das letzte Mittel zur Durchsetzung einer rechtmäßigen polizeilichen Maßnahme. Das ist ja unsere Aufgabe als Polizisten, Gewalt so gezielt und so verhältnismäßig wie möglich einzusetzen. Immer mit dem Ziel, Schlimmeres zu verhindern. Also der Extremfall ist ja der sogenannte finale Rettungsschuss. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen.
Ja, kenne ich noch.
Kennen Sie, ne? Genau.
Ja.
Also, dass wenn jemand, ein Straftäter einen Unschuldigen mit einer Waffe bedroht, dann kann es im Extremfall sogar sein, dass die einzige Möglichkeit, die Gefahr von diesen Menschen abzuwehren, ist, dass man auf den schießt. Und zwar so, dass er stirbt. Das ist, also so weit kann es gehen. Das wünscht man sich natürlich nicht. Und das ist auch ein furchtbares Erlebnis, weil wir alle eine Hemmung haben, Menschen zu töten. Das ist eigentlich, der Mensch ist ja so, dass er eigentlich eine Hemmung hat, Menschen zu töten. Aber sogar so weit kann das gehen, dass man zum Schutz eines anderen Menschen jemand schwer verletzen oder töten muss. Eine gruselige Vorstellung. Aber im Extremfall kann es so weit gehen. Und es ist wichtig, dass Polizeibeamte dafür ausgebildet und trainiert sind, dass sie auch dann in so einer Extremsituation die richtigen und die verhältnismäßige Entscheidung treffen.
Mhm. Herr Klaas, wenn ich mich an unser letztes Interview erinnere, haben Sie erzählt, dass Sie glücklicherweise in der Situation waren, in Ihrem aktiven Dienst nie direkt auf einen Menschen schießen zu müssen. Aber Sie haben, glaube ich, jemanden mal indirekt verletzt, nicht? Als Sie auf ein Auto geschossen haben.
Ach, ist das richtig? Hatte ich das erzählt?
Ja.
Ja, ja, das stimmt. Das war ein nächtlicher Einsatz. Das waren Einbrecher am Werk in einem Ladengeschäft. Und wir sind dann dorthin gefahren. Es waren professionelle Einbrecher, drei Männer, die sich mit Funkgeräten ausgestattet hatten. Und die hatten auch jemanden in der Einbahnstraße extra postiert, der immer gemeldet hat, wenn ein Auto die Einbahnstraße runterkommt und dann vielleicht den Einbruch stören könnte. Nun wurde so ein sogenannter stiller Alarm ausgelöst. Das heißt, der Alarm läuft dann bei uns bei der Polizei auf, ohne dass die Einbrecher es mitkriegen. Und ich bin dann sofort hingefahren mit meinem Kollegen und bin die Einbahnstraße von der anderen Seite reingefahren, also verbotswidrig sozusagen, sodass der Absicherungsposten, den die aufgestellt haben, mich nicht sehen konnte. Und dann standen wir auf einmal mit dem Streifenwagen vor dem Ladengeschäft und es kamen zwei Männer aus dem Geschäft und hatten selber Schusswaffen in der Hand. Sie haben sie nicht eingesetzt, aber sie hatten sie in der Hand. Und das hat mich schon ziemlich schockiert. Ne?
Und im Zweifel wären Sie das Ziel gewesen.
Ja, ja, deswegen. Und ja. Das fand ich auch nicht wirklich witzig. Und ich habe dann natürlich auch meine Waffe gezogen und habe einen Warnschuss abgegeben, um mir deutlich zu machen, dass ich die Waffe einsetze, wenn sie ihre Waffen nicht ablegen. Das hat sie sehr beeindruckt offensichtlich, weil sie haben sofort Kehrt gemacht und sind geflüchtet zu ihrem Fluchtfahrzeug, was so verdeckt abgestellt war in einem Park. Und ich bin dann hinterhergelaufen, habe noch zweimal Warnschüsse abgegeben und sie aufgefordert, stehen zu bleiben und sich zu ergeben. Aber sie sind dann in das Auto gesprungen und mit quietschenden Reifen weggefahren. Und ich hatte dann, das war stockdunkel in diesem Park, und ich hatte dann meine Taschenlampe dabei und habe dann, mein Kollege war blöderweise andersrum gegangen um das Gebäude. Ich war ganz alleine mit den Tätern und habe die dann ganz alleine verfolgt. Und ich habe dann meine Taschenlampe genommen und habe dann das Auto noch, als es gestartet wurde, angeleuchtet und habe dann mit linker Hand die Taschenlampe auf den Reifen eingeleuchtet mit der rechten Hand. Und das ist auch eine Situation, die wir immer wieder trainieren. Habe ich dann auf den Reifen des Fahrzeugs geschossen, sodass der dann zerstört wurde. Sie konnten trotzdem noch mit dem Fahrzeug einige Kilometer fahren, auf der Felge allerdings dann, ne? Und wurden dann festgenommen, weil wir dann ja, ich habe dann ja die Fahndung eingeleitet und die wurden dann festgenommen. Bei diesem Schuss wurde durch das Projektil ein Mensch verletzt, der hinten saß, einer der Einbrecher, hatte sich hinten auf die Rücksitzbank gesetzt und das Projektil prallte an der Felge ab. Der Reifen war platt, das war ja das, was ich wollte. Das Projektil prallte an der Felge ab und verletzte dann den einen Einbrecher durch einen leichten Streifschuss. Das war eine Sache, wo ich im Nachhinein doch ein bisschen dran zu knapsen hatte, weil ich so dachte, Mensch, was wäre jetzt gewesen, wenn ich ihn getötet hätte? Das war natürlich überhaupt nicht mein Ziel. Also da habe ich auch eine ganze Zeit drauf rumdenken müssen, bis ich das so verarbeiten konnte, diese Geschichte. Also rein rechtlich habe ich ja alles richtig gemacht und das war rechtlich zulässig und war auch begründet und verhältnismäßig. Mir wurde auch nie ein rechtlicher Vorwurf gemacht oder ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet deswegen. Trotzdem bleibt ja so der Gedanke, was wäre passiert, wenn? Und da habe ich doch eine ganze Zeit drauf rumgedacht und das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das verarbeitet hatte.
Herr Klaas, wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die Jahrzehnte Ihres Polizeidiensts, warum sind Sie froh, dass Sie Gott, dass Sie Jesus immer an Ihrer Seite gewusst haben dabei?
Es ist ein großes Privileg von uns Christen, dass wir wissen, dass wir dadurch, dass wir Jesus in unser Herz aufnahmen, dass wir Kinder Gottes geworden sind und dass Gott ja für seine Kinder sorgt. Er ist ein Vater, ein liebender Vater, der für seine Kinder sorgt. Und es hat mir immer total geholfen, dass ich einerseits Probleme abgeben konnte im Gebet und sagen konnte, Herr, ich komme hier nicht weiter, bitte hilf mir. Teilweise ganz belastende Dinge auch. Und andererseits auch, wenn ich in herausfordernde Einsatzsituationen gegangen bin, dass ich um Weisheit beten durfte. Ne? Die Bibel sagt es uns ja auch in mehreren Stellen, dass wir auch um Weisheit bitten dürfen. Und dass sie uns gegeben wird. Und dann, das ist auch ein Privileg, dass ich vorher beten kann, Herr, schick mir jetzt die richtige Weisheit, dass ich das Richtige tue. Dass ich zum Beispiel bei einem Tatort von einem Gewaltverbrechen auch alle wichtigen Maßnahmen treffe, dass ich nichts vergesse, dass das alles ordentlich abläuft und dass ich alles im Blick habe. Ja, das ist, man darf nicht vergessen, das ist doch eine ganz schöne Verantwortung, die man ja auch hat, ne, wenn man am Einsatzort ist. Und das, was wir Polizisten da am Einsatz oder am Tatort anordnen und durchführen, das wird nachher Wochen, Monate später dann durch Staatsanwälte und Richter rechtlich abgeklopft und geprüft, sozusagen vom Sofa aus, ne, vom warmen Sessel aus. Also es ist schon eine Herausforderung immer unsere Arbeit, dass man da alles richtig macht, alles rechtssicher abarbeitet. Und ich habe auch eine Zeit lang im Bereich Wirtschaftskriminalität gearbeitet als Kriminalbeamter. Und da hat man ja immer dann in der Regel mit Straftätern zu tun, die gleich mit einer ganzen Horde von Rechtsanwälten agierten und so. Und wo man ganz, ganz herausgefordert war, alles zu dokumentieren und rechtssicher abzuarbeiten. Und dann ist es, finde ich, total schön, wenn man Gott bitten kann, dass er einem die nötige Weisheit dafür gibt.
Na, und da wünsche ich Ihnen auch weiterhin, auch wenn es dann jetzt demnächst in den Ruhestand geht. Ich glaube, Polizist bleibt man wahrscheinlich irgendwo doch ein bisschen auch ein Leben lang, oder?
Ja, das denke ich auch. Gerade weil die meisten Kollegen das ja nicht einfach als Job oder so in Anführungsstrichen ansehen, sondern als Berufung. Ne? Der Beruf ist Berufung. Und wir Christen wissen ja auch, dass wir von Gott eingesetzt sind. Das ist schon was ganz Besonderes und das legt man auch mit der Pensionierung nicht ab.
Mhm. Holger Klaas, der Bundesvorsitzende der Christlichen Polizeivereinigung in Deutschland. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
Sehr gerne.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.